Guten Abend Ihnen allen. Ich habe auch mal einen Vortrag gehört in Erziehungsfragen und dann hat der Referent auch so begonnen. Einen guten Abend. Geht's Ihnen gut oder haben Sie Kinder in der Schule? Ja, es ist ja fast typisch, dass wenn man über Erziehungsfragen redet, Schule, Erziehung, fast immer über Probleme redet. Das scheint irgendwo fast ein Synonym zu sein. In meiner Bibel aber steht nicht, Kinder sind Probleme, sondern da steht was anderes drin. Da steht dieser Satz drin, Kinder sind eine Gabe Gottes. Die größte Gabe übrigens, die uns Gott anvertrauen kann überhaupt als irdische Gabe, Leben, Leben und Leben zu erhalten und Leben zu begleiten, das ist wirklich das Größte. Was sind da die Computer, das Zeug da, das man bald wieder rausschmeißt. Ich wollte am Anfang diesen Grundton anschlagen, wenn wir heute Abend reden über auch ein nicht ganz einfaches Alter, so nicht unter diesem Überthema, welche Probleme haben wir doch mit unseren Kindern, sondern mit diesem Grundton der Dankbarkeit und der Freude, Kinder sind Gabe Gottes. Was Schönes, miteinander über solche Fragen nachdenken zu können. Und ich gratuliere Ihnen, dass Sie jetzt heute Abend sich dazu einfach auch Zeit nehmen. Auch den Eltern unter Ihnen, ich habe es ja vorher bemerkt beim Abendessen, die noch Kleinkinder haben. Eigentlich muss man so einen Abend nicht hören, wenn die Kinder in dem Alter sind, da ist es eh gelaufen. Sondern in einem Alter, wo sie noch zu prägen sind, im Kleinkindalter, dass man ein bisschen weiß, was auf einen zukommt. Ich gratuliere aber auch den Großeltern unter uns. Am liebsten habe ich bei Erziehungsvorträgen, wenn Großeltern da sind, weil Großeltern einen viel größeren Einfluss auf die Enkel haben, als man normalerweise abschätzt, gerade in Fragen der erzieherischen und Prägung und der Persönlichkeitsprägung und der geistlichen Prägung. Das wäre mal ein Thema für sich oder ist ein Thema Großeltern und Enkel. Als Großeltern, will ich nur mal anmerken, hat man die Freude, Enkel zu haben und keine Pflicht mehr zu haben. Wir sind selber siebenfach Großeltern, sechs geborene und ein noch nicht geborenes Enkelkind. Und genießen das wunderbar. Es ist eine ganz andere Phase. Ich fange da jetzt nicht an, ich komme fast ins Schwärmen. Aber ich wollte nur noch sagen, meine Eltern, unsere Eltern haben uns sehr streng erzogen, was mir und uns nicht immer gefiel. Durchaus nicht, was ich aber heute im Rückblick für sehr nützlich finde. Und als die Enkel kamen, ich dachte, ich kenne meine Eltern nicht mehr. Mein Vater, gütig, freundlich, freigebig, wenn die Eltern, Enkel kamen, wurde geschenkt und ach, weiß ich was. Zuerst dachte ich, verstehe die Welt nicht mehr. Aber er hat recht gehabt. Er hat recht gehabt. Er hat durch dieses Großzügigsein, durch diese Güte und so, die Herzen der Enkel gewonnen. Dem haben sie zugehört. Unwahrscheinlich viel abgenommen. Meine Eltern leben leider nicht mehr, aber meine Schwiegereltern beide, ganz prächtige Leute, was haben die unseren eigenen Kindern mitgegeben? Unwahrscheinlich. Also, ich gratuliere den Großeltern unter uns. Und den anderen allen auch, weil dieses Thema auch natürlich ein sehr grundsätzliches ist. Wir wollen es zwar besprechen anhand der Pubertät, des schwierigen Jugendalters, Teeniealters, aber das Thema Loslassen und Begleiten ist ein Grundthema für unser Leben. Und es ist eine ganz wichtige Frage, ob wir das können oder nicht. Ich möchte es so machen, dass ich drei Teile nehme. Das erste ist einmal dieses Alter zu skizzieren. Um was geht es da? Das ist ganz wichtig zum Verständnis. Dann in einem zweiten Teil, was erlebt der junge Mensch in diesem Alter? Wie erlebt er dieses Alter? Und das dritte, was können wir dann erzieherisch an dieser Stelle sagen? Ich will einsteigen mit einer kleinen Story. Mark Twain, der bekannte Schriftsteller, führte einmal einem jungen Menschen mit kurzen und sehr prägnanten Worten in lebendiger Weise die Problematik des Alters vor Augen. Da hatte ein 17-Jähriger in einer Zeitung einen Leserbrief geschrieben. Ich verstehe meinen Vater nicht mehr. Er hat keinen Sinn für die moderne Welt. Er ist furchtbar rückständig. Was soll ich da nur machen? Mark Twain antwortete: Lieber junger Freund, ich kann Sie gut verstehen. In meinem 17. Lebensjahr war mein Vater genauso ungebildet. Es war kaum zum Aushalten zu Hause. Aber haben Sie Geduld mit so alten Leuten, sie entwickeln sich eben langsamer. Nach 10 Jahren, als ich bereits 27 war, hat er schon so viel hinzugelernt, dass man sich ganz vernünftig mit ihm unterhalten konnte. Und was soll ich Ihnen sagen heute? Ob Sie es glauben oder nicht, wenn ich keinen Rat mehr weiß, dann frage ich meinen Vater. So können sich die Alten ändern. Ja, was hier sehr wirklich humorvoll beschrieben ist, ist ja Realität. Dass es eine Zeit gibt, in der junge Menschen, Eltern oder Ältere, vor allem auch Autoritäten, Vorgesetzte, kaum zum Aushalten, zum Davonlaufen halten. Und dass sich im Laufe der Jahre etwas ändert. Denn es kommt sehr darauf an, ob wir in den verschiedenen Lebensphasen unserer Kinder verschiedene Grundsätze haben, verschiedene Leitlinien. Ein bekannt gewordener Satz, jetzt, ja. Ich glaube, das untere kann man lassen, vermutlich nur das obere. Nur wenn es. Kommt gleich. Und vielleicht, weiß nicht, kann man da die vorderen ausmachen, da oben oder so? Jetzt ist schon. Das hilft nicht viel. Lassen Sie das untere, das hilft nicht viel, nur das obere, weil das Licht reinkommt. Ja, ja. Jetzt ist es okay. Stopp, aus. Das ist gut. Jetzt darf man, weiß nicht, wer die Technik bedient. Ist nicht mehr zu retten. Hä? Sehen Sie? Nur scharf hinschauen. Ja. Also, dieser Satz ist schon etwas von einer Weisheit und Klugheit geprägt. Wenn die Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln. Wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel. Damit ist auch die Grundlinie angedeutet. Und wir wollen ja heute unter dem Thema, wenn Kinder älter werden, über den zweiten Teil sprechen miteinander. Beides sind sehr unterschiedliche Altersstufen, auch erzieherisch und spannend, aber wir sprechen heute über das Zweite. Wenn Sie groß sind, gib Ihnen Flügel. Wir wollen also zunächst in einem ersten Teil einmal dieses Alter etwas anschauen unter dem Stichwort der junge Mensch im Umbruch. Vielleicht kann man es auch so charakterisieren, Abschied von der Kindheit. Das ist ein schwieriges Alter. Es sind nicht mehr Kinder und sie sind noch nicht erwachsen. Und das Problem liegt genau darin, dass sie ja nicht mehr wie Kinder behandelt werden sollen. Und die sehr viele Eltern das gar nicht merken, weil das geht ja ganz langsam. Das ist ja ein Prozess, das ist ja kein Bruch. Das ist ja so ein langsamer Übergang, dass man sie lange Zeit, zu lange wie Kinder behandelt. Und das ist für sie das Schlimmste, dass man sie wie Kinder behandelt. Sie wollen dann wie Erwachsene behandelt sein, aber sie sind es noch. Die Kunst liegt darin, sie wie Erwachsene zu behandeln und innerlich zu denken, ach, sind doch noch Kinder. Aber es ihnen nicht anmerken zu lassen. Man macht gerne 2 Fehler, um das am Anfang zu sagen. Entweder man lässt sie zu lang Kind sein, bis auf den Namen, mit den kindlichen Namen und mit der Sprache und der Unselbstständigkeit. Oder man lässt sie zu schnell erwachsen werden und mutet ihnen zu viel zu und denkt, vor allem wenn sie groß sind, lang meine ich, nicht groß, das ist ein Riesenunterschied, also wenn sie lang geworden sind, dass sie dann auch schon psychisch und in ihrer Persönlichkeit so weit sind, sind sie noch nicht. Sie sind eben noch nicht wie Erwachsene eigenständig und belastbar, aber sie wollen sein. Abschied von der Kindheit. Wir schauen einmal diese Altersstufe an. Man spricht ja gemeinhin heute vom Teenie-Alter. Das ist ja die Altersstufe von 13 bis 19. Vom Wort her kommt ja vom englischen Wort Teen. Also alle Namen, alle Zahlwörter, die mit Teen aufhören nach 12, 10, 11, 12, dann 13, 14, 15 bis 19. Als das Wort geprägt wurde, war das auch so, dass man in dieser Zeit vom Teenie-Alter sprechen konnte, in der Spanne von 13 bis 19. Man muss dazu sagen, einmal, es zeigt, dass es ein sehr langer Prozess ist, viele Jahre, und manchmal denken auch Eltern, wann hört denn das auf mit der Schwierigkeit in dem Alter. Seien Sie getrost, manche werden nie erwachsen. Ja, und bleiben im Teenie-Alter stecken. Es ist so, dass der Prozess sehr lange gehen kann und dass er sehr unterschiedlich abläuft, mit einer unterschiedlichen Intensität. Es gibt Kinder, da gibt es gar keine großen Probleme. Bei unseren vier Kindern lief das also fast im Bilderbuch gesehen, viermal ganz verschieden ab, wirklich, jedes Mal Originalausgabe. Und die waren ja miteinander im Teenie-Alter, sie sind heute 33, 32, 31 und 29. Also jetzt können Sie ja mal zurückrechnen so ein bisschen, als Sie dann 17, 16, 15 und 13 waren. Das war eine hauseigene Teenie-Gruppe. Wirklich total unterschiedlich. Und das ist unheimlich spannend, aber eben atemberaubend. Nicht immer einfach. Nicht immer einfach. Weil man dann auch jeden anders behandeln muss. Unsere Älteste, das war gar nicht schwierig. Die hat sehr ruhig das durchlebt und wenn man so will, auch uns viel Freude gemacht und in der Regel auch gefolgt, aber die zweite, wow, da hat es Funken rausgehauen an jeder Ecke, war der leibhaftige Protest, an jeder Ecke, nein, okay. Und unser Sohn, der ließ sich nichts anmerken, tat, was er wollte, gell. Hat es kaum auf einen Konflikt angelegt mit dem Papa, aber hat es auch nicht so sehr aufs Hören angelegt und so. Also ganz unterschiedlich. Das ist nun wichtig, das zu sehen. Wenn Sie eine Erfahrung mit einem haben, das Schlimmste ist, wenn Sie vergleichen. Weil Sie dem Nächsten nicht gerecht werden. Das ist eine eigene Persönlichkeit. Und im Kleinkindalter, vor der Schule, da kann man Sie relativ gleich behandeln. Bis zu dem, dass man miteinander ins Bett geht abends und gleiche Lieder singt und gleiche biblische Geschichte erzählt. Verstehen Sie? Sozusagen im Gleichschritt. Das war wunderbar bei uns, als Sie 6, 5, 4 und 2 waren und so weiter. Selbst noch in der Grundschulzeit. Wir haben jeden Abend mit allen Kindern einen kleinen Tagesschluss gemacht, Lieder gesungen, biblische Geschichten erzählt. Das ist im Teenie-Alter. Da haben Sie viermal dasselbe, wenn Sie es überhaupt haben, die Kinder an dem Abend. Also ganz unterschiedlich diese Altersstufe und auch in der Länge. Heute, das muss man noch sagen, hat sich es immer mehr nach vorne geschoben, nicht mehr 13 bis 19. Es fängt bei 12 an, manchmal schon bei 11. Ja, hat den Höhepunkt bei 13, 14, 15 Jahren. Aber so unterschiedlich es ist, so gibt es doch einige Gemeinsamkeiten, und die wollen wir ein bisschen untersuchen. Vielleicht noch eine letzte Bemerkung insgesamt. Der Prozess läuft nicht nur in der Länge sehr unterschiedlich ab und in der Intensität, sondern er läuft auch in der Schule oft anders wie zu Hause. Es gibt Kinder, die sind zu Hause, ich sage mal, unwiderstehlich. Also wirklich, und in der Schule hervorragend. Uns Umgekehrte. Das haben manche Eltern nie begriffen bei uns. Wenn wir ihnen gesagt haben, beispielsweise, wie schwierig es mit ihrem Kind ist, das haben sie uns nicht abgenommen. Sie sagten, der macht daheim alles und so, das gibt es. Aber eher ist umgekehrt, dass sie zu Hause schwierig sind und in der Schule einigermaßen noch zur Hand haben, weil wir natürlich auch in der Schule Unterricht hatten und also Stoff, Material mit ihnen zu arbeiten. Jetzt schauen wir mal ein bisschen diese Zeit an, des Umbruchs. Er hat drei ganz unterschiedliche Bereiche, körperlich, seelisch und geistig. Natürlich sind wir ja eine Einheit, deswegen kann man das nicht auseinandernehmen, aber wir wollen es unterscheiden. Und einfach einmal ganz kurz nur ein paar Schlaglichter draufwerfen, weil das ganz wichtig ist. Denn das Erste, dass wir überhaupt mit Jugendlichen zurechtkommen, ist, dass wir ihre Altersstufe verstehen, körperlich. Da gehen zwei grundsätzlich wichtige Vorgänge ab. Das eine ist das Wachstum und das zweite die sogenannte Pubertät, also die Geschlechtsreife oder neutraler gesagt oder anders gesagt eine totale Veränderung im Hormonhaushalt. Beide sind ungeheure Vorgänge, die sind so intensiv, dass wir es in der Regel als Erwachsene gar nicht richtig begreifen und beachten. Wir sehen es äußerlich, wir sehen es am Längenwachstum, dass sich was verändert, und wir sehen es etwa an der Ausreifung der Geschlechtsmerkmale. Aber was äußerlich zu sehen ist, ist ja immer ein Zeichen, dass innere Vorgänge da sind. Dass sich im Körper und im Gesamten, in der Persönlichkeit innerlich etwas verändert. Und diese innere, seelisch-geistige Veränderung ist tiefer, ist umfassender, verstehen Sie, ist stärker als nur, was ich äußerlich wahrnehme. Wenn sich Kinder äußerlich verändern, dann verändert sich immer etwas. Es gibt zwei Grundphasen der Veränderung beim Heranwachsen von jungen Menschen. Die erste Phase ist die Entwicklung vom Kleinkind zum Schulkind. Da verschieben sich ja auch die Körperproportionen total und damit ist nachher auch eine ganz andere Persönlichkeit da. Früher hat man ja einen ganz einfachen Schulreifetest gehabt. Vielleicht wissen Sie es noch. Ja, gut, ich mache es gleich vor. Den sogenannten Philippiner-Test, da hat man einfach probiert, den Arm über den Kopf zu legen und am Ohrläppchen zu ziehen, weil das Kleinkinder nicht können. Da sind die Proportionen anders. Ein dicker, ein großer, runder Kopf und kürzere Gliedmaßen. Und nachher bei der Veränderung vom Kleinkind zum Schulkind verschieben sich nicht nur die Proportionen, die auch, das kann man nachweisen, ja, die Proportionen eben, sondern es verschiebt sich in der Persönlichkeitsstruktur enorm vieles. Aus einem Kleinkind verspielt im Heute-Leben und so weiter wird ein Schulkind, das zielstrebig lernen kann, das etwas angehen kann, das nach vorne entdecken kann. Diese innere Veränderung ist viel wichtiger und ist die Voraussetzung zur Schulreife. Das ist heute noch richtig. Die Schulreife ist heute viel komplizierter bei uns in den Industrienationen mit der sozialen Entwicklung. Das wäre auch ein Thema für sich. Aber das Körperliche gehört immer dazu. Sie können ja mal probieren, ob Sie schulreif sind. Und so, ja. So, und die zweite Phase bei der Umstellung ist eben vom Kind, vom Schulkind zum jungen Erwachsenen, das Teenie-Alter, Pubertät. Also diese beiden Dinge, und jetzt muss ich noch etwas dazu sagen, zu den Veränderungen. Zum ersten einmal zum Wachstum. Körperwachstum verläuft ja nie linear, nie gleichmäßig. Sonst könnte man es ja ausrechnen. Sagt, mit 7 sind sie 2 Zentimeter gewachsen, mit 8 nochmal 2, also man kann dann ausrechnen, geht nicht. Sondern Wachstum geschieht immer in Schüben, immer in Perioden. Es gibt einen Wachstumsschub und dann wieder einen Stillstand. Ist ja in der Natur draußen auch so. Linear, gleichmäßig laufen nur tote Maschinen. Nur Maschinen, die tot sind, laufen immer gleich. Leben entwickelt sich immer in Schüben, immer sozusagen in Rhythmen. Und so eben vom Kleinkind zum Schulkind, da ist ein Wachstumsschub und hier wieder. Aber der Wachstumsschub, das ist nun wichtig, ist immer eine Zeit der starken Belastung und der Unruhe. Immer. Warum denn? Erstens einmal wachsen die äußeren Gliedmaßen schneller und zuerst wie die inneren Organe. Das heißt, die Arme, die Beine wachsen zuerst und dann müssen die inneren Organe nachwachsen, dann müssen sozusagen kleinere innere Organe mehr schaffen. Sie haben einen größeren, längeren Körper zu verarbeiten. Und deswegen ermüden sie viel schneller, was man ganz arg wissen muss, dass sie in dieser Phase manchmal sehr schnell ermüden. Können Sie erleben, Ihre Kinder, die sind da quietsch wie Del und plötzlich sind sie so richtig, schwäbisch gesagt, lommelig, gell? Hängen da einfach so rum. Das ist nicht immer böse Absicht, sondern sehr oft einfach eine totale Ermüdung geschwingt, vom Körper her, weil er es nicht packt. Das ist das eine, die schnelle innere Belastung und Ermüdung, aber noch wichtiger ist die Unsicherheit, die auftritt. Wenn Sie neue Körperproportionen haben, dann wissen Sie oft nicht, wohin Sie müssen mit Ihren längeren Beinen und Armen. Sie wissen nicht, wie Sie sich setzen sollen oder bewegen sollen. Sie haben sozusagen Ihre Identität noch nicht gefunden. Also bei unserem Sohn war das unwahrscheinlich augenscheinlich. Der ist gewachsen, in einem Jahr 22 cm, damals so. Man konnte es fast beobachten mit dem Fernglas, gell, wie das so entlang ging. Wirklich völlig außergewöhnlich gewachsen, er ist 2,5 Meter heute, also so, gell? Und seine Schwestern, alle ein Haupt kleiner, er hat Eltern und Geschwister also sozusagen im Elzug-Tempo überholt. Was hat es geheißen, wenn er jetzt da saß, wie Sie, am Tisch, wie soll er jetzt mit seinen langen Beinen, wie soll er das machen? Hat er das Fahrgestell ausgefahren, unterm Tisch, dann kam er mit seiner Schwester gegenüber in Konflikt. Und er hat es natürlich da unten immer ganz kräftig losgelegt, ihn geboxt, da tut deine Beine weg und so weiter. Hat er sie dann zurückgezogen, dann hing er natürlich so ein bisschen schräg. Dann hat er es mit dem Papa zu tun bekommen, weil er gesagt hat, sitz mal richtig hin. Kannst ja nicht einmal richtig hinsitzen. Verstehen Sie, er konnte es machen, wie er wollte. Es war immer falsch. Es war immer falsch. Er hat immer irgendeins an den Rüffel bekommen von irgendjemand. Er wusste noch nicht, wie soll ich mich setzen. Er kam noch nicht klar. Wir lachen fast drüber, das ist schwerwiegend. Weil sie total verunsichert sind, total. Wie soll ich mich setzen? Was ich mache, ist nicht richtig. Und dann spricht sie jeder an und quasselt sie an. Ah, das ist ja so groß, Wörter und so, gell? Er hat mir nochmal gesagt, ich nehme mir jetzt ein Schild, kauf es und setz vorne hin, ich bin 2,04 Meter, damit jeder, ich weiß ja immer, sofort wenn die Leute fragen, habe ich gesagt, ich weiß, was sie fragen wollen. Dann werden sie genau an der Stelle angesprochen, worüber sie nichts sagen wollen. Das heißt also, verstehen Sie, das Längenwachstum, die körperliche Veränderung, ist nicht nur ein äußerer Vorgang, den wir halt als Erwachsene so registrieren, Sie auch, sondern er schafft zutiefst eine Unsicherheit, eine fehlende Belastbarkeit und damit macht es den jungen Menschen unsicher. Aber, jetzt kommen wir gleich drauf, genau das kann er nicht brauchen. Denn er will ja erwachsen sein, nicht mehr Kind. Er will stabil sein, er will als ein stabiler Mensch auftreten. Er ist aber nicht, kann es gar nicht sein. Und damit merken Sie schon, welch innerer Konflikt da ist. Das ist das eine. Und nun kommt die Pubertät dazu als zweites. Also sozusagen der Hormonhaushalt verändert sich. Und das sind viel tiefgreifendere Veränderungen, als wir denken. Wenn schon rein äußerlich sich hier viel verändert bei der jungen Frau, zu sehen, auch beim jungen Mann, mit den Behaarungen, mit allem, dann ist das ein Zeichen, dass sich im Inneren enorm viel verändert hat. Die äußeren Merkmale zeigen nach innen und die sind bedeutender. Und werden leider weniger wahrgenommen. Das ist ja wieder ein Zeichen der Oberflächlichkeit von Menschen. Verstehen Sie, auf was schauen heute dann die Leute, wenn ein Mädchen eine junge Frau wird und entsprechend sich kleidet und so weiter, dann schaut man, ja natürlich so ist es, nur aufs Äußere, hat überhaupt keinen Blick für die eigentlichen inneren Vorgänge, die viel wichtiger sind. Und das machen Eltern manchmal auch oft. Was geschieht hier? Es brechen völlig neue Gefühle auf. Nicht nur Gefühle gegenüber dem anderen Geschlecht, die neu sind und die man auch erst sortieren muss. Und die ja, wie Sie ja wahrscheinlich alle wissen, ungeheuer wirksam sein können, sondern es sind auch Gefühle der eigenen Person gegenüber Fragen. Es reift im Grunde mit damit verbunden seelisch eine völlig andere Persönlichkeit heran. Man spricht von der Selbstwertung oder von der Ich-Identität. Es gibt hier auch wieder zwei Entwicklungsstufen beim jungen Menschen, die sogenannte erste Trotzperiode oder dieser erste Entwicklungsschub im Alter von etwa 2-3 Jahren, wo die Kinder ihren eigenen Willen entdecken. Ihren eigenen Willen. Da merken sie plötzlich, wenn ich Nein sage und immer Nein, da wird meine Mutter ganz, ganz rabbelig. Gell? Und die merken, da kann ich was machen mit meinen Worten. Und jetzt entdecken sie nicht ihre eigenen Willen, sondern ihre eigene Person, ihre eigene Persönlichkeit. Sie merken, ich bin selber wer, ich kann mein Leben selber in die Hand nehmen, ich muss es auch, ein sogenanntes neues Selbstbewusstsein. jetzt ganz neutral, ein Selbstbewusstsein, ich werde meiner selbstbewusst, entsteht. Und da brauchen Sie jetzt in dieser Phase, wenn Sie über sich nachdenken, was will ich einmal aus meinem Leben machen? Was will ich anstreben? Ich habe ja Zukunft vor mir. Ich kann mein Leben selber gestalten. Ein Kind kann das, denkt das nicht. Ich gestalte mein Leben selber. Es will es gar nicht. Es sagt, Papa, mach's, Mama, mach's. Ja? Die kommen und wollen sozusagen, dass andere sie tragen. Papa, tragen, Mama und so weiter. Ein junger Mensch, wenn er jetzt in das Alter kommt, fängt an, das zu entdecken und zu wollen. Und nicht nur selber gestalten, sondern auch eine eigene Meinung haben. Man entdeckt, dass man eine eigene Meinung hat und wenn man die feste vertritt, das ist gut. Dann gibt es daheim Streit mit dem Vater und so, gell, da geht's los. Und deswegen reizen sie durch eigenes selbstbewusstes Auftreten die unter Umständen Lehrer, Eltern und eben wegen, was eben immer dran ist. Es ist eine Zeit der Eigenständigwerdung, ich sage es anders, der Abnabelung, noch genauer gesagt die zweite Entbindung. Ich komme nachher nochmal drauf zurück, aber dieses Wort ist wichtig. Die erste Entbindung, da wird aus einem vollwertig lebenden Menschen ein eigenständig lebender Mensch. In der zweiten Entbindung wird aus einem jungen Menschen eine eigene Persönlichkeit. Und das hängt dann natürlich auch mit dem dritten noch zusammen, mit der geistigen Entwicklung. Der junge Mensch möchte jetzt selber Leben gestalten. Drei Merkmale kennzeichnen ihn. Erstens einmal, er orientiert sich in die Zukunft. Kinder leben im Heute. Deswegen nimmt Jesus ja das auch als wunderbares Beispiel des Glaubens. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dürft doch sorglos leben. Ihr werdet ja versorgt. Müsst ihr ja nicht selber machen. Kinder leben im Heute. Ein junger Mensch schaut nach vorne. Der will nach vorne denken, was morgen sein wird. Nicht nur beruflich Zukunft, sondern auch einfach das Leben gestalten mit den Zielen her. Dann zweitens, er orientiert sich an dem, was bleibt und trägt. Er schaut, was ist wirklich lebenswert. Heute sagen junge Menschen das anders, nämlich, was macht mich glücklich? Ist interessant. Ich kenne eine Zeitschrift, die interviewt jede Woche junge Menschen und eine Frage immer heißt es, was wünschst du dir für die Zukunft? Und da kommt Stereotyp bei jungen Menschen, ich will glücklich werden. Das ist halt so ein bisschen das Lebensziel. Aber was ist Glück? Verstehen Sie, was ist Glück? Jetzt fängt es schon an, sehr unterschiedlich zu werden. Aber das ist so ein Zukunftsziel. Das ist typisch für Teenies, für geistige Reife. Ich will glücklich werden, das Leben selber gestalten. Also man fragt nach Werten, die tragen, und man fragt drittens nach Personen, die tragen. Man schaut, wo gibt es Personen, denen ich mich anvertrauen kann, und das sind eben nicht mehr, das ist der Unterschied zur Kindheit, automatisch die Personen, die um einen rum sind. In der Kindheit ist klar, das sind automatisch die Eltern, die Großeltern, auch zum Teil Lehrer oder eben die Autoritätspersonen, die sind vorgegeben und werden auch so akzeptiert. Jetzt genau nicht, im Gegenteil. Je näher die Vertrauenspersonen waren und sind, desto kritischer wird es. Desto härter wird die Auseinandersetzung. Jetzt suchen sie sich eigene Personen. Vorher waren sie, verstehen Sie den Unterschied, vorher waren die Vertrauenspersonen vorgegeben, da waren sie eingebunden, jetzt ist es nicht gesagt, dass sie diese Eingebundenen wegwerfen, aber die Gefahr ist da. Sie prüfen es. Sie stellen es auf den Prüfstand und jetzt will man eher einen Kreis von Menschen, die ich mir wähle, die ich mir selber aussuche, die zu meinem Lebenskonzept passen. Und das können im Grenzfall 100% andere Personen sein. Das heißt, man bricht mit den Eltern, mit den Freunden seither und sortiert sich einen völlig anderen Freundeskreis oder einen Kreis, von dem man beeinflusst wird. Das ist geistige Pubertät, Umbruch. Man fragt also jetzt zusammengefasst nach der Zukunft. Man fragt nach dem, was bleibt und trägt. Und man fragt nach Menschen, die einen verstehen, denen man anvertrauen kann. Ich will noch einen kleinen Akzent hinzusetzen. Was sagen wir jetzt einfach auch als Christen dazu, zu dieser Entwicklung, die, ich sage nochmal, kolossal ist, wenn Sie jetzt das nochmal zusammensehen. Alle drei Phasen, alle drei Ebenenphasen, alle drei Bereiche, körperlicher Umbruch mit Wachstum, mit Pubertät, der seelische Umbruch mit der Ich-Identität und der geistige Umbruch mit neuen Lebenszielen, schafft eine ungeheuer neue Situation. Der Mensch ist ein anderer, der junge Mensch. Er denkt anders, er will anders, er handelt anders, er fühlt anders. Und wehe, wenn das Eltern nicht wahrnehmen, dann verlieren sie den Anschluss an die Kinder. Und dann handelt man ja auch falsch, wenn man den Anschluss verliert. Was sagen wir dazu, biblisch? Ich möchte sagen, wir haben ein ganzes Jahr, ein volles Jahr zu dieser Phase und zu dieser Personwerdung. Denn Gott schafft ja lauter Originale. Das ist das Wesen der Schöpfung Gottes, dass er alles einmalig schafft. Nichts als Kopie, gar nichts. Nicht in der Natur draußen, Sie wissen das ja wohl. Es gibt keine zwei gleichen Blätter, die von den Bäumen fallen, von den unzählbaren Blättern jedes Jahr. Nie, gar nie und nimmer wird man zwei gleiche Blätter finden. Gar nie. Und wenn man meint, sie sehen genau gleich, spätestens unter dem Mikroskop merkt man, die Faserung ist anders. Das muss man heute gar nicht mehr lang erklären, seit man die DNA-Analyse hat, was Ihnen ja auch bekannt geworden ist, dieser sogenannte genetische Fingerabdruck. Das ist ja interessant, dass die Wissenschaft das entdeckt hat und damit die Bibel bestätigt in ihrem Schöpfungsbericht, wo es heißt, Gott schuf jedes nach seiner Art und dass Gott nur Originalausgaben schafft, nur original, nie eine Kopie. Und wenn man das weiß heute, dass man allein vom Speichelrest eines Menschen unverwechselbar feststellen kann, von welchem Menschen das ist und dass es den nie zweimal gibt, den gleichen Speichelrest unter Milliarden Menschen, und dass das die Kriminalisten heute verwenden, um zielklar einen Täter feststellen zu können, das ist schon faszinierend. Wenn also schon unser Speichelrest sich unterscheidet bei allen Menschen, wie viel mehr wir als Persönlichkeit, verstehen Sie, als Gesamtpersönlichkeit. Deshalb ist diese Entwicklung zu einer eigenständigen Persönlichkeit wirklich Gott gewollt und wir sollten es bejahen. Gott will keine Kopien, nur Originale. Und das insgesamt als Persönlichkeit auch in der Nachfolge. Er führt jeden Menschen neu. Er führt jeden Menschen original live in seinem Leben. Und das heißt, wir Eltern, wir können sie nicht formen und prägen. Das ist gottloses Denken, wer das will. Das ist das, was Goethe in seinem Prometheus gedichtet hat. Nicht, wo er dann dichtet, hier stehe ich und präge Menschen, ein Bild, das mir gleich sei. Alle Eltern haben die Gefahr, dass sie Kinder prägen wollen nach ihrem Bilde. Und dass sie nicht erstlich hören, was ist jetzt das Bild Gottes? Was will Gott aus meinem Kind machen? Gott will keine Marionetten, sondern er will Nachfolger, Originale mit einer persönlichen Geschichte, mit einem eigenen Profil. Und das kennen Sie schon vom Auto. Wenn ein Autoreifen ein Profil hat, dann ist er eben nicht aalglatt. Was aalglatt ist, ist gefährlich. Und Kinder, die aalglatt sind, die zu allem Ja und Amen sagen, alles machen, die haben kein Profil. Das ist gefährlich. Denn Kinder, die sich leicht führen lassen, die lassen sich auch leicht verführen. Die machen überall mit. Und Kinder, die Nein sagen, auch mal den Eltern Nein sagen, die sagen auch dann mal Nein, wenn man Nein sagen muss und alle anderen Ja sagen. Kinder mit Profil, mit einem ausgeprägten eigenen Willen, können eigene Persönlichkeiten werden. Da sagen wir Ja dazu. Die Frage ist auf einer anderen Ebene zu lösen, ob wir mit diesen neuen, mit diesen Kindern im Umbruch weiterhin eine Beziehung haben, verstehen Sie? Nicht, ob sie ein eigenes Profil haben, einen eigenen Willen, sondern ob wir eine Beziehungsebene haben, ob ein Vertrauensverhältnis da ist. Und wenn zwei Menschen, die völlig unterschiedlich geprägt sind, zueinander tiefes Vertrauen haben, dann sind sie nicht Konkurrenz, dann ergänzen sie sich. Das ist das Geheimnis und deswegen müssen wir dann nachher natürlich über den Punkt auch sprechen. Aber er war mir jetzt wichtig, dass das etwas deutlich wird. Man kann es mit dem Schlagwort sagen, es findet ein Umbau statt, statt Neubau. Das Teenie-Alter. Kleinkindalter, jetzt im Bild verglichen Neubau. Jetzt nehmen Sie das Bild vom Hausbau. Ein Haus neu zu bauen, ist schon ein Unternehmen, muss man schon ran. Aber man hat es in der Hand. Man kann einen Plan machen, man kann genau die und die Dinge so planen und dann entsprechend vorangehen. Das ist allemal möglich. Ein Umbau ist schwieriger. Wenn man vor allem drin wohnt, da fängt man an und plötzlich merkt man es, wie man es fast bei jeder alten Hütte merkt, da will man vielleicht die Türen erneuern und die Fenster und dann merkt man, die ganze Wand ist morsch und dann muss man den Boden auch noch rausreißen. Da fällt man von einer Überraschung in die andere im Umbau, weil plötzlich neue, nicht gedachte Probleme auftreten. Genau das ist das Problem. Ja? Kleinkindalter, da können Sie sagen, ich will, dass mein Kind das macht und jenes und den Kurs besucht und in die Musikschule geht und so weiter. Umbau heißt, Sie können Überraschungen erleben. Da gibt es Dinge, an die Sie nicht gedacht haben. Und wenn man in einem Haus wohnt, solange man umbaut, wird es staubig. Jeden Tag neu. So auch hier. Da raucht es manchmal ganz gewaltig. Anders gesagt, ein schwäbischer Bauer auf der Alp sagte einmal, jeder gute Most muss gut gären. Kurz und bündig auf den Punkt gebracht. Ja. So, jetzt weiter. Wir gehen noch kurz an dem Alter etwas entlang. Was es bedeutet jetzt, was ich ausgeführt habe, heißt natürlich, dass diese jungen Menschen sehr in einer Schwankungsphase sind, in einer Unsicherheitsphase. Das ist jetzt verständlich von dem, was ich sagte. Labil, total labil. Mit den Körperproportionen, wo soll ich nur hin? Mit der Geschlechtsreife, mit dem Verhältnis zum anderen Geschlecht, wie soll ich es machen? Mit der Bewertung der eigenen Person, der Eltern, der Erwachsenen. Alles ist im Umbruch. Und man ist unsicher und labil. Aber das kann man nicht brauchen, diese Unsicherheitsphase. Und deswegen treten junge Menschen ungeheuer stabil und selbstsicher auf. Also sie treten ihnen gegenüber auf als selbstsicher und fest, ja, aber innerlich sind sie ganz unsicher. Da gibt es eine nette Anekdote vom Bundestag, muss ich Ihnen doch erzählen. Da fand man das Manuskript eines Bundestagsabgeordneten nach seiner Rede und da stand außen dran, sehr schwaches Argument, hier laut schreien. So ist es, verstehen Sie? Es ist so, das ist ja das berühmte Pfeifen im Wald. Je unsicherer ich bin, desto selbstbewusster muss ich auftreten. Wenn ich meiner Sache sicher bin, kann ich es ruhig sagen. Ich kann es einfach erklären, in Ruhe. Ja. Und vertraue darauf, das wird für sich sprechen. Wenn ich unsicher bin, dann muss ich mit Nachdruck. Ich habe manchmal bei Elternabenden gedacht, wenn Eltern so aufgetreten sind, was musst du denn verbergen, dass du dich so aufspielst hier. Ja. Aber das müssen Sie wissen, genau das machen junge Menschen. In dem Alter, die treten ihnen gegenüber sehr selbstbewusst auf, mit ihrer Meinung. Ja? Und eine Sache muss man wissen, was junge Menschen in dem Alter meinen, meinen sie für 150%ig wahr. Ja? Das ist 150% richtig. Da gibt es kein Pardon. Nicht? Dass sie noch nicht erwachsen sind, zeigt sich genau hier. Erwachsen sein heißt, ich kann abwägen und sagen, einerseits, andererseits. Spricht viel dafür, spricht manches dagegen. Das Ganze muss man ausgewogen sehen. Oder auch über Personen. Da sagt man als Erwachsener, er hat seine Schwächen, er hat seine Stärken und so weiter. Junger Mensch nicht. Der ist radikal. Radikal. Das ist richtig oder falsch. Und die Erwachsenen, entweder ist der super oder unmöglich. Dazwischendrin gibt es nichts. So ist es. Was meinen Sie, was ich gehört habe von meinen Teenies, also zunächst mal von unseren eigenen Kindern. Die sind ja in die Schule gegangen, wo ich Rektor war und ich kannte ja meine Kollegen. Aber wie meine eigenen Kinder die Lehrer gekennzeichnet haben, das war super. Mit einem Satz, zack, echt, das war's. Unwahrscheinlich. Radikal im Urteil. Aber wie ich es von den Kindern gehört habe in der Schule, ich hatte dann lange Jahre die 7. bis 9. Klassen, also so, naja, eben gerade die Sorte hier, ja. Und wie die über ihre Eltern gesprochen haben. Entweder mein Vater ist unmöglich oder er ist klasse. Und wenn er unmöglich war, da konnte er sich mühen, wie er wollte. Übrigens auch die Lehrer. Ich hatte immer Studenten im Unterricht, die saßen drin und haben ja auch Stunden gehalten. Und wenn die einen guten Draht hatten, dann war der Student super, da haben die für alles gemacht. Und wenn eine Prüfungslehrprobe waren, die haben gestreckt und mitgemacht, dass die Schulräte sagten, sagen Sie mal, ist das eine Hauptschulklasse? Das hört sich ja an wie eine Gymnasialklasse. Und ich sagte, ach ja, ist klar. Ja. Und dann gab es Studenten, die hatten keine Beziehung aufgebaut, verstehen Sie? Pause raus, Kaffee trinken und so weiter und so fort. Und die haben das gespürt. Und wenn die Unterricht gehalten haben, das war der lauthals Protest, die haben sich einfach nicht gemeldet. Die sind einfach da gesessen. Und wenn man sie anfragt, sagt, weiß ich nicht. Gell? Und der Nächste, ach, haben gar nicht zugehört. Die konnten einen Unterricht torpedieren, 100%. Der Lehrer konnte sich vorbereiten, so gut er wollte. Er hatte keinen Landeplatz. Sehen Sie, das sind sie. Ja. Entweder du hast eine Beziehung, dann läuft's. Ja. Sie wollen wissen, wo sie dran sind. Und ich bin eben bei dieser Phase, der Unsicherheitsphase, habe eigentlich den vierten Punkt schon dazu genommen, macht aber nichts aus, ist ja in einer Person verankert. Will aber nochmal sagen, das selbstsichere Auftreten, das sie haben, das dürfen sie sich nicht täuschen. Das spielen die vor, das müssen die vorspielen. Das ist nicht Theater in unserem Sinn, verstehen Sie, dass ich sage, du bist ja unehrlich so. Sondern sie brauchen es als seelischen Schutz, das ist die Mauer, die sie bauen um sich herum, dass sie eine Zeit haben des Heranwachsens. Sie brauchen diese Sicherheitsphase, dass sie stabil werden, was sie noch nicht sind, aber was sie werden wollen. Und deswegen muss man ihnen das gönnen, aber es nicht falsch einschätzen, dass sie denken, so sind die. Was habe ich mit meinem Sohn rumgestritten in manchen Sachen? Der hat es manchmal so freundlich drauf angelegt. Da hat er mich mal also richtig in die Zange genommen mit allem. Ich habe dann alles Mögliche probiert, ihm zu sagen. Er sagt, Friedemann und so weiter. Was sagt er nach so einer halben Stunde, Papa, warum regst du denn auf? Warum regst du denn auf? Ich will doch bloß wissen, wie du drüber denkst. Weißt du? Mein Lehrer ist da unmöglich und ich brauche doch bloß gute Argumente und jetzt will ich wissen, was du sagst. Ja, sehen Sie, die wollen Sicherheit, die wollen Klarheit haben und treten dann so auf. Und das sind auch die seelischen Schwankungen, das Schlagwort kennen Sie, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, das kann sein. Was haben wir das bei unseren Töchtern erlebt, vor allem wenn die ihre Freundinnen da haben, die haben doch gekichert. Also ich habe mir mal gedacht, was gibt es denn den ganzen Mittag, von morgens bis abends zu kichern. Ja. Und plötzlich war die Luft raus und dann waren sie unerträglich. Dann war kein Kichern mehr, sondern war nur noch alles querulant. Und manchmal plötzlich wieder bestens zu haben. Nicht, weil sie was spielen, sondern das ist die fehlende Stabilität, das ist kein böser Wille. Das Schlimmste ist, wenn man sie in dieser Unsicherheit bloßstellt. Das Schlimmste. Bloßstellen. Auch vor allem vor Freunden. Und wenn man sie wieder, verstehen Sie, jetzt wie Kinder behandelt, das können sie nicht ertragen. Sie brauchen Anerkennung und Lob. Freundliche Anerkennung. Prima gemacht, schön. Oder wenn sie diskutieren, sagen, interessante Meinung, die du hast. Kannst du noch mehr dazu sagen? Also verstehen Sie, ja? Ja, einfach, nicht, das ist ja unmöglich, was du da herbringst. Herr Roschen, das her. Interessant. Können wir doch nochmal weiter diskutieren oder so. Anerkennung, Lob, warum denn? Weil sie Aufwertung brauchen. Sie suchen. Ich will doch erwachsen sein. Hilf mir doch dabei, dass ich so bin. Das Schlimmste ist, wenn man zynisch ist. Es gibt manchmal Lehrer, die sehr zynisch sind in dem Alter zu den Kindern. Die haben schnell die Autorität verloren. Und dann eben das im kritischen Alter, das heißt, eben, wie ich sagte, jetzt wird alles auf den Prüfstand gestellt. Kritisch heißt ja vom Urwort her griechisch unterscheiden. Sie wollen einfach entscheiden und unterscheiden. Und zwar Kritik natürlich an was? An den seitherigen Bezugspersonen zuerst. Weil die kennen Sie ja. Wie wollen Sie kritisieren? Fremde Leute, die Sie nicht kennen. Die Kritik gilt zunächst den Nahestehenden am stärksten, also den Eltern und den Lehrern. Und an den Grundsätzen der Erwachsenen oder an ihrer Umwelt. Ich will das ganz einfach einmal vergleichen mit einem Bild, mit einem Geländer. Wenn man eine Treppe hochgeht und es dort ein Geländer gibt, dann ist klar, kleine Kinder nehmen das Geländer, die wollen es auch, die brauchen es. Automatisch, weil sie unsicher sind. Sie sind dankbar für ein Geländer. Wenn der Mensch größer wird, braucht das Geländer nicht mehr. Der junge Mensch in dem Alter, Der braucht das Geländer nicht, aber der hatte mal, der geht mal hin und guckt, ob das hebt. Gell? Ob das Ding da hebt. Und wenn er merkt, dass das ein bisschen wackelt, was macht er dann? Na, was macht er dann? Der repariert es gar nicht. Was macht er? Der kriegt Spaß am Weiterwackeln. Der merkt, das lottert. Ja? Und dann probiert man mehr und jetzt merkt man, hey, das ist nicht fest. Und jetzt probiert man so lange, bis das Ganze aus den Verankerungen kommt und dann wird es weggeschmissen. Ja? Wird es weggeschmissen. Wenn er aber wackelt und es ist fest, dann probiert er vielleicht nochmal. Ja, ja, okay, fest, dann lässt man es. So ist es mit den Grundsätzen. Die jungen Menschen haben ein Geländer kennengelernt als Kinder. Das waren ihre Vorsätze, ihre Meinungen, ihre Prinzipien. Das waren die Eltern, das waren das Geländer. An denen hat man sich im wahrsten Sinn des Wortes festgehalten. Typisch, Kleinkinder wollen ganz schnell die Hand der Eltern. Sie wollen gehalten werden, Kinder. Ein junger Mensch prüft, ob dieses Geländer hält. Und wenn er spürt, es wackelt, dann kriegt er Spaß daran, noch mehr zu wackeln. Also verstehen Sie, wenn er merkt, dass das, was Sie sagten, nicht Ihrem Leben entspricht oder dass das Ganze ein hohles Gerede ist, dass das nicht trägt, zum Beispiel, dass Eltern sagen, beten ist wichtig, aber die Kinder entdecken, meine Eltern beten selber gar nicht. Oder dass die Eltern Grundsätze haben, zum Beispiel, man soll Menschen gegenüber immer freundlich sein, aber sobald die Menschen weg sind, kritisiert man und spricht im Rücken hinter ihnen, dann merken die Kinder, die Grundsätze der Eltern, die wackeln. Die sind gar nicht so stabil. Und dann fangen die an und dann werden alle Grundsätze der Eltern unter die Lupe genommen. Und dann merken sie, da wackelt noch mehr. Und was ist das Ergebnis? Sie schmeißen das Ganze weg. Das heißt, das, was die Eltern sagen, ist für sie erledigt. Erledigt, weg, weggeworfen. Das Geländer taugt nichts. Oder die Menschen. Das ist es. So ist das kritische Alter zu sehen. Eigentlich schon eine Sache, schon spannend. Gell? Eigentlich gut. Noch etwas, was wir auch beachten sollten, ist die Andersartigkeit Jungen und Mädchen in dem Alter. Sie entwickeln sich verschieden. Wäre auch mal ein Thema für sich nochmal, weil es einfach etwas ist, was man heute unterbelichtet. Im Zeitalter der Gleichberechtigung macht man einen großen Fehler. Man meint, Gleichwertigkeit ist Gleichartigkeit. Man meint, dass wenn einer das Gleiche tut, gleich sich kleidet, gleiches lernt und so weiter, dann sei man gleichberechtigt. Hat ja gar nichts damit zu tun. Ja? Gleichwertigkeit, Platzanweisung gegeben. Und das sieht man nicht nur körperlich, das ist grundsätzlich so. Und die körperlichen Unterschiede von Mann und Frau sind das eine, die seelischen das andere, die sind noch größer. Die sind noch größer. Und die übergeht man heute. Die überspielt man heute weithin. Und deswegen macht man eigentlich junge Menschen kaputt. Man zwingt Buben, sich zu verhalten, zum Teil wie Mädchen und umgekehrt noch mehr. Und das ist eine ungute Geschichte. In dem Alter entwickeln sich die Unterschiedlichkeit sehr deutlich und die müssen Sie beachten. Nur ein paar Stichworte dazu. Jungen wollen nicht bemuttert werden. Ja, nicht. Und sozusagen Zärtlichkeit, ich sage in der Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit. Die brauchen es auch noch. Also unser Sohn, 2,5 Meter, wenn niemand da war, dann nach dem Essen, dann ist er meiner Frau auf den Schoß gesessen, hat sie umarmt und gesagt, oh Mama, glauben Sie doch nicht, wenn ein Bub ein Gleichaltriger da gewesen wäre, das hätte er gemacht. Hätte der Stolz nicht zugelassen. Ja? Da war man ganz cool der Mutter gegenüber. Die können das nicht brauchen, ja? Dass sie bemuttert werden. Wenn dann die Mutter vor den anderen sagt, du auch deine Schuhknüpfe, dann ist es Katastrophe. Ja? Oder gar, hast du ein Taschentuch dabei, musst deine Nase putzen. Ja, das ist was vom Allerschlimmsten. Verstehen Sie? Bloßgestellt, bemuttert vor anderen. Das geht nicht. Ja? Übrigens, eine zielsichere Sache zu erkennen, wann das Teenie-Alter anfängt oder die Pubertät. Ich will es Ihnen mal an einer Stelle sagen. Wir haben an unserer Freien Evangelischen Schule in Reutlingen viele Wanderungen immer gemacht mit Familien. Also nicht nur Schulausflüge, wie man so macht mit Kindern, sondern immer mit Familien zusammen, um einfach auch die Familien zu stärken. Und in der Grundschule, wenn man losgezogen ist, vorwiegend am Samstagnachmittag, haben die Kinder natürlich gefragt, darf meine Oma mitkommen? Klar, meine Oma. meine Tante von Amerika ist da, nichts wie her, alles mitgehen und so. Also je mehr, desto besser. Und dann ist man losgezogen mit Hunderten von Leuten. Nachmittag. Also Eltern mit. Dann kamen, wurden sie älter. Fünftes Schuljahr. Ende fünftes Schuljahr, Anfang sechstes. Am Samstag machen wir Familienwanderung. Gangen die Eltern auch mit? Wenn ich sage ja, dann bleib ich daheim. Ziel klar. Das haben die entschieden. Verstehen Sie? Vorher sagen, oh ja, meine Oma und alle müssen mit. Dann sind es noch Kinder. Wenn die sagen, gangen die Eltern auch mit? Nein, dann bricht es auf. Und dann darf man ja nie sagen, doch, die können wir doch mit, wir haben das doch immer gemacht und war doch schön und erinnert euch doch vor einem Jahr und damals und so und früher und so. Ja, nicht. Weil jetzt in dem Alter genau das, was ich Ihnen vorher sagte, ansetzt, dieser Umbruch. Jetzt muss man sie allein machen. Denn das könnte ja sein, dass tatsächlich die Mutter sagt, du auch deine Nase putzen, vor der anderen. Also das ist Gott nicht, gell? Das geht nicht, das versteht sie. Also die Buben, die können keine Bemutterung brauchen, nicht öffentlich, Drang zur Kameradschaft, negativ zur Bandenbildung, immer aktiv sein wollen, immer Action, immer was unternehmen, Abenteuerlust, ja, richtig gehen, wagemutig etwas machen und dann Computer und so weiter, immer aktiv und unruhig. Die Mädchen beginnen sich zurückzuziehen, Tagträume, zu zweit, man hat eine Freundin. Mit der ist man zusammen und kichert und lacht und weint. Die meisten Mädchen beginnen ein Tagebuch zu schreiben in der Zeit. Ja, nicht reinschauen. Es sei denn, dass die sagen. Das Schlimmste, was sie tun können, das ist Einbruch in die Intimsphäre. Denn sie wollen jetzt etwas, verstehen Sie, einen Schutzraum um sich bauen. Ja, nicht. Sie wollen mit sich selber klarkommen, allein nachdenken, grübeln, ja, und dann wieder albern, furchtbar. Ja, und so. Aber es sind mehr die persönlichen Rückzugsgeheimnisse, die Mädchen haben. War interessant bei uns. Kommt eines Tages meine Frau und sagt, ich will dir was zeigen. Dann geht sie mit mir ins Badezimmer, macht ganz leise die Türe auf, drunter, und sagt, Doro hat sich eingeschlossen. Haben Sie begriffen? Von allein. Wir haben vorher nie abgeschlossen. Ja? Wir haben auch gar nichts drüber gesagt, haben nicht gesagt, oh, gell, du darfst noch später und wenn du möchtest und so. Und nein, die haben plötzlich eines Tages gedacht, jetzt will ich für mich sein. Und hat zugeschlossen. Jetzt wäre es dümmste gewesen, wenn wir gesagt hätten als Eltern, das gibt es doch nicht. Wir sind doch in einer Familie. Das haben wir noch nie gemacht. Früher war das auch nicht so und so. Ja, verstehen Sie? Nein? Aha. Jetzt fängt etwas an. Sie braucht einen Zaun, eigene Persönlichkeit. Die Bibel nennt es Scham. Verstehen Sie, in einem positiven Sinn. Es ist eine Entwicklung da seit des Umbruchs. Das läuft anders bei Buben und wie bei Mädchen ab. Und es entwickelt sich hier etwas anders und das sollte man beachten. Ein letztes noch, ganz stark ist in diesem Alter die Bedeutung der Gruppe. Die Kameradschaft bei den Buben dominant, aber auch bei den Mädchen der Gruppenzwang. Also da entdeckt man das Du, das Gegenüber, das Kind hat es noch netter, ich, und ist interessant. Das Kind spricht am Anfang mein Lehrer. Dann sagt es unser Lehrer. Dann entdeckt die Gruppe von allein, von ganz allein. Und entdeckt das Gegenüber, den Freund, den Kameraden und jetzt setzt in dem Alter fast der Zwang ein der Kameradschaft. Das kennen Sie, was man tut, wie man sich kleidet. Und da will ein junger Mensch alles ja nicht Außenseiter sein. Das Schlimmste, wenn er out ist. Was man anzieht, muss man auch anziehen. Und dann kommen sie heim und haben Forderungen an die Eltern und fangen an zu terrorisieren. Oder was man im Fernsehen anguckt und welchen Film man sieht und was man liest und welche Musik man spielt. Wobei man ganz klar sagen muss, da wird viel aufgeschnitten. Die sagen ihnen daheim, alle gucken das an, im Fernsehen, alle von der Klasse, bloß ich nicht. Ja, glauben sie es nicht. Aber tun sie, als ob sie es glauben würden. Und finden sie ein gutes Argument dagegen. Ja? Sind unsere auch heimgekommen, wir haben keinen Fernseher. Haben wir bis heute noch nicht bereut. Dann sind die Kinder in die Charmaphase angekommen. Ah, die gucken das alles an. Mal erzählen lassen. Und haben gesagt, das ist klar, die heißen ja auch Müller und nicht Schaude. Deswegen machen die ja auch was anderes. Die heißen anders und die machen was anderes. Das finde ich völlig in Ordnung. Finde ich auch gut, dass die das anders machen. Also verstehen Sie, auffangen und nicht sich nicht ins Boxhorn jagen. Sie stehen bewusst zum Anderssein. Aber der Zwang ist nicht einfach. Das muss man wissen. Die werden in der Schule unter Druck gesetzt. Und keiner will Außenseiter sein. Das Schlimmste in dem Alter ist das Petzen. Man darf alles falsch machen, alles. Und man darf alles anstellen. Man kann sogar einen anderen halb totschlagen. Ist nicht schlimm. Man darf sich nur nicht erwischen lassen. Und nicht verraten und verpetzen. Denn die Gruppe als Gruppe ist ungeheuer. Und deswegen werden auch manche schwache Kinder zu Mutproben gezwungen und sie lesen ja manchmal auch in der Zeitung solche Geschichten und so. Da kommen wir dann drauf, was das bedeutet. Die Bedeutung der Gruppe, der gleichaltrigen Gruppe, ich sage es nur neutral, weil das ja alles jetzt auch seine Auswirkungen hat. Also, diese beiden Punkte wollte ich jetzt Ihnen am Anfang sagen. Einmal die Umbruchsphase, die Zeit des Umbruchs hier und dann die Situation der junge Mensch. So, jetzt kommen wir zum dritten Teil, nämlich zu den erzieherischen Herausforderungen. Was müssen wir jetzt da natürlich einfach auch von erzieherischer Sicht her sagen? Da will ich Ihnen aber zuerst einmal eine kleine biblische Geschichte dazu vorlesen. Können Sie überhaupt, ne?
Locker.
Wenn der Erste schnarcht, höre ich auf. Also, ich lese Ihnen eine Geschichte vor, die Sie vermutlich gar nicht so kennen. Sie steht im Alten Testament, im zweiten Buch Könige, eine relativ unbekannte Geschichte. Mancher hat sie vielleicht bei mir schon mal gelesen, wenn er mal was über erzieherische Fragen oder so gelesen hat, über Generationenprobleme. Für mich ist sie immer neu fasziniert, dachte gestern wieder sagenhaft. In 2. Könige 6 steht in den ersten 7 Versen eine kleine Geschichte vom Propheten Elisa. Das ist der Nachfolger von Elia. Und die hatten ja damals solche sogenannten Prophetenschüler oder Prophetenjünger. Man musste sich das vorstellen, das war einfach die nächste Generation, das war Schule. War Schule. Nicht wie bei uns heute in einem Gebäude und nach Stundenplan und so weiter, sondern man ist einfach mit einem Rabbi, mit einem Meister durchs Land gezogen, wie das übrigens noch lange der Fall war, denken Sie an die Handwerksburschen, wie sie umhergezogen sind und gelernt hatten ihre Lehrzeit. Oder natürlich am besten bei Jesus zu sehen, wie er das ja mit seinen Jüngern gemacht hat. Also, dieser Elisa als Rabbi, als Prophet, hat Prophetenschüler. Jetzt interessiert in dieser, jetzt lese ich sie einmal. Hören Sie mal genau zu. Unser Thema heißt ja, wenn Kinder älter werden, loslassen und begleiten. Die Prophetenjünger sprachen zu Elisa: Siehe, der Raum, wo wir vor dir wohnen, ist uns zu eng. Lass uns an den Jordan gehen und jeder von uns soll dort einen Stamm holen, damit wir uns eine Stätte bauen, wo wir wohnen können. Er sprach: Geht hin. Und einer sprach: Geh doch mit deinen Knechten. Er sprach: Ich will mitgehen. Und er ging mit ihnen. Und als sie an den Jordan kamen, hieben sie Bäume um, und als einer einen Stamm fällte, fiel ihm das Eisen ins Wasser. Und er schrie: O weh, mein Herr, dazu ist's noch entliehen. Aber der Mann Gottes sprach: Wo ist's denn hingefallen? Und als er ihm die Stelle zeigte, schnitt er einen Stock ab und stieß dahin. Da schwamm das Eisen. Und er sprach: Heb's auf. Da streckte er seine Hand aus und nahm's. Eine kurze kleine Geschichte vom Propheten Elisa. Jetzt interessiert uns an dieser Geschichte nicht das Wunder vom schwimmenden Eisen, das ist auch gar kein großes Problem, sondern uns interessiert das Verhältnis von Elisa zu seinen jungen Leuten. Also unser Thema interessiert. Ja, loslassen und begleiten. Eine wunderbare Geschichte. Wenn wir sie genau durchdenken, könnte ich jetzt dann zumachen. Also, erster Akt, was passiert am Anfang? Der Jugend wird es beim Elisa zu eng. Zu eng. Sie wollen Freiheit, Weite, neues Land, neues Wagen. Die Prophetenjünger sprachen zu Elisa, siehe, der Raum, wo wir wohnen, ist uns zu eng. Hören Sie das? Muffig, eng, immer das Gleiche. Ja? Lass uns an den Jordan gehen und jeder soll von uns einen Stamm holen, damit wir eine neue Stätte bauen. Neues muss man wagen. Ja? Nicht mehr immer dasselbe, das Alte, immer öfter mal was Neues. Erster Akt, junge Menschen wollen Freiheit. Immer. Wollen Freiraum, wollen Neues wagen. Nicht immer die alten Gleise. Das ist geschehen vor 2000 und nochmal ein bisschen was, ja, Jahre. Junge Menschen haben zu allen Zeiten, in allen Generationen nicht einfach das Alte nachmachen wollen. Sie wollen Freiheit. Zweiter Akt. Was sagt Elisa? Wie bitte? Was wollt ihr? Fortgehen? Das gibt's doch nicht. Als wir jung gewesen sind, hat es auch gereicht. Da sind wir auch zufrieden. Die Junge von heute, die wollen einfach immer was anderes, sind nicht zufrieden. Nichts da, hier geblieben. Ja. Da waren wir und da bleiben wir. Ehrlich, reagieren wir nicht manchmal so? Wie reagierte Lisa? Zweiter Akt, er sprach, geht hin. Man kann es nicht kürzer sagen, verstehen Sie? Loslassen, ja, bitte, ist doch klar. Nichts mehr zu, los, geht hin. Er blockt den Wunsch der jungen Menschen nicht ab, er gibt sie frei. Weder, dass er was verbietet, streng und sagt, kommt überhaupt nicht in die Tüte, noch, dass er jammert, kann man ja auch, und sagt, womit habe ich das verdient? Die ganze Zeit hat mir abgemüht, ist das der Lohn, dass ihr jetzt davonlaufen wollt? Ja? Weder beleidigt, noch hart, noch streng. Nein, ganz schlicht, geht hin. Loslassen können. Dritter Akt. Wie geht's weiter? Bemerkenswert. Und einer sprach doch, geh mit deinen Knechten. Interessant. Nichts da. Hurra, wir gehen los. Den alten Knacker haben wir jetzt endlich hinter uns und so. Gell, machen wir, was wir wollen. Nein, bemerkenswert. Sie wollen, dass er mitgeht. Junge Generation ist nicht gegen Autorität. Junge Generation ist überhaupt nicht gegen einen Rat, wenn sie spüren, er ist echt. Darf ich es ein Bild von vorher sagen? Sklender hebt. So haben sie ihn kennengelernt. Verstehen Sie? So haben sie den Elisa kennengelernt als Autorität und dachten, naja, wir wollen schon los, aber schade kann es nichts. An sich ist er ganz ordentlicher Kerl. Ich habe wirklich über 30 Jahre Jugendfreizeiten gehalten und eine der spannendsten Dinge war immer Folgendes. Wir haben bei jeder Jugendfreizeit immer einen Abend, Gast des Abends, einen alt gewordenen Menschen eingeladen. Immer. Manchmal auch uralt, über 90. Das war sehr oft der Höhepunkt der ganzen Freizeit. Wenn dieser Mensch aus seinem Leben erzählt hat, Erfahrungen mit Jesus oder im Glauben, die sind da gehockt, da hätte man das berühmte Stecknädelchen fallen hören können. Atemlos haben die zugehört. Manchmal haben sie schon am Anfang der Freizeit gesagt, wer kommt diesmal? Wen hast du diesmal eingeladen? Und manchmal nach dem Abend haben sie Tage über das gesprochen und haben gesagt, weißt du noch, der Hans hat gesagt. Der Hans, der hat immer, was der gesagt hat, hat Gold. Also junge Leute, wenn sie spüren, es ist echt, es ist identisch, sagt man heute. Hören Sie zu. Also, dritter Akt, geh doch mit deinen Knechten. Vierter Akt, Elisa sagt, was denn? Nee, also wenn ihr schon gehen wollt, dann geht alleine, macht euren Dreck alleine. Also, das könnt ihr nicht mehr erwarten von mir, von all das, dass ich hinterher keuche und so. Nein, nein. Geht nur, aber geht. Gell? Ja. Nix da, vierter Akt. Ich will mitgehen. Ja, in Ordnung. Ich bin dabei. Jetzt kommt der schönste Satz. Den überliest man. Und er ging mit ihnen. Das ist der schönste Satz da drin. Das ist es. Verstehen Sie? Loslassen heißt das Thema nicht. Loslassen, Punkt. Loslassen und begleiten. Nicht beleidigt sich zurückziehen, wenn sie was anderes will, die Jugend, und was anderes tut, dabei sein. Mitgehen. Nicht vorne draus. Der Elisa geht nicht vorne draus und sagt, also wenn ich schon mitgehe, dann hört jeder auf mein Kommando. Auch nicht beleidigt hinter drei und sage, oh, die Junge heutzutage und so, gell. Und so, ja? Weder hinten drein noch vorne draus. Er geht mit ihnen. Ganz einfach dabei. Fünfter Akt. Es geht voll daneben. Voll daneben. Operation missglückt. Operation Freiheit kaputt. Echt? Und als sie an den Jordan kam, hieben sie Bäume und als einer einen Stamm fällte, fiel ihm das Eisen ins Wasser und er schrie, oh weh, dazu ist's noch entliehen. Die Katastrophe ist perfekt. Alles voll daneben. Jawohl, super, genau so ist. Wenn junge Leute etwas in die Hand nehmen, dann kann viel daneben gehen. Das haut nicht immer hin, weil sie noch nicht erwachsen sind, weil sie noch nicht alles wissen können. Es geht manches daneben. Voll. Sechster Akt. Elisa. Das hätte ich ja kommen sehen. Das hätte ich euch schriftlich geben können. Ich hätte es gewusst. Ich hätte bloß nichts gesagt. Ich habe meinen Mund gehalten. Ihr hättet mir sowieso nicht geglaubt. Stimmt's? Wie schnell? Nein, Elisa. Und der Mann Gottes sprach, wo ist's hingefallen? Ganz einfach, er ist da, mitgegangen ist da und sagt, wo werde ich gebraucht, wo gibt es ein Problem, wo kann ich anpacken, wo denn? Und er zeigt es ihm und er packt an und gut, erledigt. Sechster Akt oder siebter Akt, alles ist okay. Eine wunderbare Geschichte. Das Thema dieses Alters heißt Orientierung und Zuwendung geben. Zuwendung zum jungen Menschen, dass er spürt, man nimmt ihn ernst, nimmt ihn wahr, gibt ihm auch etwas vorher, und aber man lässt los und begleitet. Wunderbar, ich könnte eigentlich aufhören jetzt an dieser Stelle. Der Elisa hat nicht mehr den Schwung wie ein junger Mensch, muss er auch nicht haben. Er hat aber die Reife des Alters, die spielt er aber nicht aus. Zuerst, verstehen Sie, vorne hin, sondern sie ist einfach da. Der geht mit. Eine Oma muss nicht diskutieren können wie ihr junger Abiturient, muss sie wahrlich nicht. Aber wenn sie dem jungen Menschen zu spüren gibt, dass sie Interesse an seinem Leben hat, dann wird sie plötzlich Autorität. Ich möchte ein paar Punkte noch anfügen, sozusagen als eine kleine Erläuterung. Erstens, Lebensalter verstehen und bejahen. Haben wir jetzt eigentlich gemacht. Es ist wichtig, dass wir die einzelnen Lebensaltersstufen nicht nur begreifen, sondern auch bejahen. Es ist für Eltern wichtig, dass sie die unterschiedlichen Altersstufen bejahen. Ich finde, heute ist was paradox, was sehr paradox in der Erziehung bei vielen Eltern. Wenn die Kinder klein sind, dann gehen die Eltern noch zum Schaffen und weiß ich was, und wir haben möglichst viel Freiraum. Und wenn die Kinder älter werden, dann wollen sie plötzlich, dass sie daheim bleiben, die Kinder. Verkehrt. Verkehrte Welt. Total verkehrt. Das ist unser Denken heute. Wenn die Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln. Lebensalter heißt bejahen, kleine Kinder brauchen Heimat, brauchen Geborgenheit, brauchen Zeit, brauchen die Mütter. Eine Mutter ist durch nichts zu ersetzen. Nie und nimmer durch nichts zu ersetzen. Warum denn? Weil sie das Kind 9 Monate im eigenen Leib getragen hat. So ein Verhältnis hat kein Vater, kann er nicht haben, kann der Vater nie nachholen. Die Mutter hat ein anderes, gewachsenes, emotionales Verhältnis zum Kind. Und das muss sie nachher pflegen, indem sie das tut, was sie vor der Geburt hatte. Da hatte sie nämlich immer Zeit fürs Kind. Sie war immer da. Ist ja klar, gell? Oder das Kind war immer da. War ja da. Verstehen Sie, müssen Sie mal nachdenken drüber. Müssen Sie mal nachdenken. Das hat Gott als unser Schöpfer so eingerichtet. Hätte ja anders einrichten können. Dass er es eingerichtet hat, dass die Mutter ein Kind 9 Monate im Herzen trägt, heißt, das Kind soll ganz nah bei dir sein. Und die Mutter kann nichts Besseres tun, als nach der Geburt dem Kind diese Geborgenheit geben, indem es ganz bei Kind ist. Und dem Kind das gibt, was es vor der Geburt hatte. Das ist ein Thema für sie, aber ganz spannendes. Weil unsere Zeit meint heute, man sei klug und fortschrittlich und verliere die wesentlichsten Dinge des Lebens. Das Kind hatte vor der Geburt immer Zeit und Zuwendung und Körperkontakt. Das braucht es nach der Geburt auch. Und das heißt für eine Mutter, fürs Kind da sein, und das erfordert manchen Verzicht und manches Opfer, wir kennen das auch. Wir sind nie miteinander zu zweit fortgegangen, als unsere Kinder klein waren. Nie. Brauchst du nicht meinen, das sei schwierig. Die Zeit geht schnell vorbei, noch viel zu schnell. Die sind alle sehr schnell groß und eines Tages, wenn sie uns gesagt, gangen wir noch miteinander, wir kommen schon alle klar. Es kommt schneller, als ihr meinet. Aber sie müssen in dieser Zeit Heimat haben. Der verlorene Sohn hatte Heimat, bevor er ging. Wenn der Vater erst dann Heimat geben wollte, also sagt, Vater, gib mir! Das war auch wie das Gleichnis hier, verstehen Sie? Neues, ich will ab. Dann wäre es spät gewesen. Dass er Heimat hatte vorher, zeigt es, als er in der Fremde war, fällt ihm plötzlich sein Vater ein. Mein Vater hat Brot die Fülle. Das ist der Schrei der Sehnsucht nach Heimat. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Das ist es, wenn die klein sind, gib ihnen Wurzeln. Und die Väter, die dürfen nicht erst warten, bis die Kinder Fußball spielen können und sagen, da kann ich auch was machen, sondern die brauchen sehr viel Zeit, um das, was die Mutter schon hat, nämlich den Kontakt, da entstehen zu lassen, wachsen zu lassen. Und dann kommt die Phase des ersten Loslassen, wenn Kinder in die Schule kommen. Und dann muss man mutig sein und Schritte des Loslassens sein und nicht überbehüten, den Kindern auch was zutrauen. Wir hatten Eltern, die brachten jeden Tag ihr Kind mit dem Auto zur Schule. Da habe ich gesagt, warum denn? Ja, es ist so gefährlich. Es könnte ja was passieren. Da sage ich, in der Tat, könnte heute Nacht uns ein Dieseljäger auf den Kopf fallen. Ja, natürlich, oder nicht? Ich habe gesagt, wenn ich wieder eine Schule baue, dann mache ich das so, in jedes Klassenzimmer wird eine Straße gebaut und dann fahren die Eltern rein und setzen ihre Kinder ab am Tisch und mittags holen sie sie wieder ab. Bloß Türe auf, einladen, ausladen, weil es könnte ja was passieren. Sie lachen, aber sie ist todernst. Wie viele Eltern können ihren Kindern nichts zumuten? Das Problem sind nicht die Kinder, die Eltern. Und wir machen mit unseren Kindern einmal Freizeiten, so in der Grundschule. Und dann kommen die Eltern und sagen, das ist Gott nicht. Mein Kind kann nicht mit. Ich sage, warum denn? Ja, das kann allein nicht sein. Da sage ich, haben Sie Heimweh oder das Kind? Ich will das jetzt nicht ausdehnen, aus Zeitgründen. Verstehen Sie, was ich sagen will? Es ist eine neue Phase, loslassen müssen. Aber man hat sie noch. Aber jetzt kommt, wenn sie groß sind, nicht nur lassen, sondern ihnen Flügel geben. Jetzt denken Sie an der Elisa. Und jetzt heißt dieses Lebensalter bejahen, ganz bejahen, dass sie jetzt eigenständig werden wollen. Ja, lass uns an den Jordan gehen, eine neue Stätte bauen. Nimmer wie seither, ich mach's anders. Und dann muss man innerlich lächeln und sagen, hoppla, jetzt sind sie soweit. Zweiter Punkt hängt damit zusammen, loslassen können. Wirklich loslassen können. Wissen Sie, wie man Affen fängt in Afrika? Wissen Sie es? Ja, nämlich? Ja? Ja, sehr gut, ja? Also die Afrikaner höhlen entweder Kokosnuss aus oder einen Baum und legen dann dort etwas rein, aber das wird so ausgehöhlt, dass er gerade mit seiner flachen Pfote reinlangen kann. Und dann ist da drinnen was Nahrhaftes, zum Beispiel eine Banane und so, und dann, ja, rein, zack. Und jetzt? Und jetzt kommen sie nicht mehr raus, weil sie eine Faust machen. Und weil sie nicht loslassen. Und der Affe lässt die Banane nicht los. Und er lässt sie nicht los, die Banane. Und bleibt hängen und ist eine leichte Beute der Eingeborenen. Glauben Sie nur nicht, dass nur Affen so sind. Ist Problem. Man kann nicht loslassen und verliert alles. Was wir jetzt verhandeln, wird geübt für Eltern am Beispiel ihrer Kinder loslassen können. Müssen wir aber lernen im Leben. Wer es nicht immer neu trainiert und kann, der wird keine Persönlichkeit und im Alter kann er es nicht. Und dann hängt er an allem Kruscht. Wirklich. Und ich habe alte Menschen kennengelernt, die ist zum Jammern. Sie den bloß nur über ihren Kruscht reden, weil sie nicht loslassen können. Man kann nie genug früh beginnen. Und Eltern sollen sich glücklich wünschen, wenn sie Teenies haben, die ihnen diese Hochschule vermitteln. Das dauert ein paar Semester, das Studium loslassen. Ich weiß, was ich sage. Ich will es jetzt an der Hand zeigen. Wir müssen darüber nachdenken. Gott ist unser Schöpfer und er weiß, warum er was wie gemacht hat. Ist interessant, er hätte es ja ganz anders machen können. Ich bin der Meinung, dass man alle geistlichen Dinge an der äußeren Schöpfung deutlich machen kann. Wir begreifen es oft nicht. Wir Mitteleuropäer oder moderne Menschen haben viel verloren. Wenn ich jetzt eine Hand habe und nehme in die Hand etwas rein, eben wie vorher eine Banane oder mein Taschentuch, und dann halte ich es. Jetzt habe ich es. Verstehen Sie, ich habe es. Ich habe es sogar fest, solid. Aber, ich kann nichts Neues mehr aufnehmen. Verstehen Sie? Ich hab's. Hab aber, was habe ich denn? Bloß das. Ich bin nicht mehr fähig, Neues anzunehmen und aufzunehmen. Kann ich nicht mehr. Was muss ich tun? Ich muss loslassen. Und wenn ich loslasse, kann ich das verlieren, aber ich bin gleichzeitig offen für Neues. Ich kann Neues empfangen. Ich kann nur Neues empfangen, wenn ich öffne und loslasse. Das ist der Affe. Der hält eine Banane fest und verliert sein Leben. Das ist die Relation. Hätte er doch die Banane losgelassen, hätte er das Leben gewonnen. Aber das ist nicht nur bei Affen so. Wir halten fest, was wir doch nicht halten können und vergeben die Chance Neues. Das heißt jetzt hier loslassen. Wenn ich die Kinder festhalten will, an meinem Denken und überhaupt, dann werde ich sie verlieren. Und viele Eltern verlieren sie, und zwar wegen dem. Weil das Kinder nicht mehr ertragen können. Das habe ich Ihnen ja geschildert, die Altersstufe. Das können sie nicht ertragen. Dann werden sie eines Tages, ohne auf Wiedersehen zu sagen, gehen. Wenn sie aber loslassen, schmerzlich, dann verlieren sie scheinbar was. Aber ist interessant, was man dann gewinnt. Da gewinnt man plötzlich Kinder, die man wie Erwachsene behandelt, mit ihnen wie mit Freunden redet. Das ist was Spannendes. Teenie-Alter ist in manchem außerordentlich schwierig, aber es ist etwas vom Allerschönsten, wenn wir anfangen, mit den Kindern wie mit Erwachsenen zu reden und gründlich mit ihnen reden und diskutieren. Das ist unwahrscheinlich wertvoll. Und dann gehen sie, aber sie haben Heimat, und Kinder, die man früh loslässt, die kommen wieder, aber dann freiwillig. Es ist so. Unsere Kinder sind weit verstreut, alle vier verheiratet, in Berlin und in der Schweiz und so weiter. Aber sie kommen unheimlich gern heim. Wirklich sehr gern heim. Weil sie sich ja untereinander sehr mögen. Übrigens, die haben gestritten, dass bloß nur Gewalt hat. Nebenbei gesagt, in dem Alter. Kinder, die sich viel streiten dürfen, mögen sich als Erwachsene. Das kann man was reden, kann man was sagen. Weil, ja, ich habe das auch nicht so richtig kapiert, geht. Und wenn sie gestritten haben, habe ich immer gemeint, ich misse da und so, gell, und das geht doch nicht und so, ja. Meine Frau war da viel klüger, die hat gesagt, lass doch, die hört von alleine wieder auf. Das Problem vom Streiten ist nicht Streiten, sondern sich versöhnen. Streiten ist das andere, aber neu anfangen und sich versöhnen und wieder gut sein, das ist die Entdeckung, das ist das Wertvolle. Und das ist wieder, loslassen ist das eine, aber neu empfangen ist das andere. Ich will jetzt hier an dieser Stelle einfach nochmal zwei Dinge sagen, die ganz wichtig sind. Loslassen. Es ist die zweite Entbindung. Und nehmen Sie dieses Wort. Was heißt es? Die erste Entbindung hat geheißen, da wächst ein Kind heran im Mutterleib und es wird so reif, dass es ein eigenständiges Leben führen kann. Und dann, das reift heran, unweigerlich kommt die Geburt. Die Mutter kann es nicht heben. Es geht nicht. Aber die Entbindung ist selten ohne Schmerzen. Selten ohne Schmerzen. Und nicht immer ohne Komplikationen. Aber es liegt noch ein Geheimnis drin, wo eine schmerzhafte Geburt ist, haben in der Regel die Mütter eine andere Beziehung zum Kind. Schmerz verbindet. Schmerz ist nicht nur negativ. Schmerz kann sehr helfen zum Reifen der Persönlichkeit. Ertragener Schmerz reift. Zwei Menschen, die gemeinsames Leid ertragen haben, sind enger beieinander wie vorher. Man sagt, geteilte Freude ist, doppelte Freude, geteiltes Leid ist, halbes Leid. Ja? Schmerz, verstehen Sie, ertragen ist nicht nur negativ, das sagt nur unsere Zeit, die nichts mehr ertragen kann, wo man allen Schmerz gleich wegnehmen will, mit Pille und allem. Schmerz ertragen, Schmerz ist eine Seite des Lebens. Es schafft mehr Tiefgang. Erste Geburt, erste Entbindung. Eine Mutter, die durch eine schwere Geburt gegangen ist, hat ein besonderes Verhältnis zu diesem Kind. Wir haben es bei unserer Jüngsten erlebt. Da ist meine Frau schier gestorben dran. Das war 14 Tage lang. Das war 14 Tage lang ganz notvoll. Und wir haben zu dieser Tochter ein anderes Verhältnis. Verstehen Sie, anders. Ich will es nicht werden, besser oder schlechter, aber anders. Und jetzt kommt die zweite Entbindung. Da ist ein Mensch herangewachsen, eine eigenständige Persönlichkeit. Vor der ersten Entbindung hatte die Mutter eine Beziehung. Die Beziehung musste man abschneiden, Nabelschnur abtrennen. Nur so kann das Kind leben. Jetzt hat die Mutter auch eine Beziehung, die Eltern zum Kind, die Eltern jetzt, durch den gemeinsamen Weg. Und diese Beziehung, die verändert sich, wie der Elisa das erlebt hat. Und es geht nicht oft ohne Schmerzen. Und so eine schmerzvolle Zeit, loslassen müssen und nicht so richtig wissen, ist eine Zeit, an der Eltern auch sehr reifen können. Ich will noch das Wort hinzufügen, das Jesus sagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer es verliert, um meinetwillen wird es finden. Und Franz von Assisi sagt, wer dahin gibt, der empfängt. Das sind Geheimnisse des Lebens. Kann man hier trainieren. Was die Kinder aber brauchen, ist natürlich ein drittes, nämlich persönliche Zuwendung. Nicht loslassen heißt nicht laufen lassen. Also verstehen Sie, nicht wie der Elisa hätte sagen können, ja jetzt gehen wir doch, haut ab, gehen wir doch, ohne mich. Loslassen heißt nicht verschwind. Viele Eltern sagen, wir sind groß geworden, die werden auch groß geworden. Das ist nicht loslassen, das ist sie fortschicken. Sondern das heißt gleichzeitig da sein und begleiten, wo man braucht. Ich verwende gerne diese 3Z. Und ich glaube, dass darin schon ein gewisses Geheimnis ist. Die 3Z in der Erziehung, die heißen Zeit, Zuwendung, Zärtlichkeit. Das heißt, der junge Mensch muss merken, dass ich für ihn da bin, dass ich mich ihm zuwende und zur Zärtlichkeit will ich gleich was sagen. Das gilt im Kleinkindalter. Da heißt aber Zeit, ich muss mich mühen drum und von Windeln waschen angefangen und stillen und spielen mit den Kindern und Geschichten erzählen und später sich um Hausaufgaben kümmern. Jetzt heißt Zeit was anderes. Zeit heißt jetzt einfach Zeit zum Gespräch. Man muss nicht mehr viel tun für die jungen Leute. Aber Zeit haben zum Gespräch. Schwätzen. Reden, reden und reden. Kann man sich fusselig reden. Und genau das brauchen sie. Kleines Beispiel. Jugendfreizeit, da ist ja immer so, ab 10 Uhr abends, gell, keine Sorge, da geht es erst richtig los. Ja. Aber wir haben eine gute Zeit, gell. Da gehen die halbe Nächte drauf. Dann kommt ein junger Mensch und sagt, nach 10 Uhr, wo wir aufgehört haben, hast du Zeit? Ich sage, ja, in Ordnung. Dann setzen wir uns zusammen. Und dann tut er in der Nacht mit mir die ganze Welt rumbeigen, von der Politik über die Eltern und allem. Eins nach dem anderen. Und um 3:30 morgens sage ich, glaube, jetzt hören wir auf. Ich glaube, echt, ich bin jetzt langsam müde. Dann sagt er, ja, doch, können wir aufhören. Dann verabschiedet sich und sagt, ich wollte dir nur sagen, mir war es völlig egal, was du sagst, ich wollte nur testen, ob du Zeit hast für mich. Es war natürlich auch nicht egal, hoffentlich, was wir gesagt haben. Ich will damit nicht sagen, man muss jede Nacht bis 3:30 durchmachen. Das geht ja nicht. Aber Sie verstehen, was ich sagen wollte. Ich hatte irgendwie das Gespür, der Kerl braucht Zeit. Man muss einen Punkt machen können und sagen auch heute, oder das haben wir mal geredet, das genügt. Ich persönlich bin anderen Meinung gar nicht immer in die Nächte rein. Auch mal sagen, Schluss, aber dann muss ich Ihnen sagen können, wenn es weitergeht. Wenn ich nur sage, Schluss jetzt, das ist zu wenig. Sondern sagt er, mach mal weiter. Wenn er es weiß, dass ich weitermache, dann akzeptiert er auch, wenn ich sage, Punkt heute. Verstehen Sie? Er muss wissen, ich habe Zeit. Gespräch, ich erkundige mich. Ich muss doch wissen von seinen Freunden und von der Schule und vom Betrieb und so weiter, was da läuft, dass sie erzählen können. Und in der Regel, Faustregel ist, nicht wenn ich es festlege, sondern wenn die wollen. Das macht es schwierig. Nicht wenn ich will. Wenn ich sage, jetzt heute Abend habe ich Zeit, hockst du nah. Nein, heute habe ich keine Zeit. Man muss das Gespür haben, wenn die wollen. Und das ist manchmal sehr ungeschickt. Sehr ungeschickt, sage ich Ihnen. Ja, da denke ich manchmal, oh je. Aber was geht dran, Olga? Weil die investierte Zeit, die ist gute Zeit. Zuwendung. Das heißt, bei Kleinkindern Spiele machen und schwätzen und Ausflüge machen und weiß ich was unternehmen. Bei jungen Menschen heißt es, sich seinen Problemen und Fragen zuwenden, Zuwendung durch Verständnis. Ein Stichwort heißt hier nicht Härte, sondern Verständnis. Heißt nicht, dass sie alles bejaht, versteht sie? Geht, kann nicht sein. Aber ich verstehe, warum er so schwätzt oder sich so gibt. Eben, zum Beispiel unseren Friedemann, wo er da am Tisch sitzt mit seinem langen Fahrgestell. Und warum hängt er denn so schräg da? Verständnis haben, er kann gar nicht anders. Und nicht immer rumkrittle und sagt, Kerle, hock auch mal gescheit nah. So. Und Zärtlichkeit heißt die Seele streicheln. Die Seele streicheln. Etwas Gutes tun, was ihn freut und was ihn aufbaut und ermutigt. Sie brauchen es, diese ganz positive Unterstützung. Diese 3Z, wenn das ein junger Mensch spürt, dann ist es gut. Und dann kommt dazu Prinzip der langen Leine. Prinzip der langen Leine heißt, Sie kennen es vielleicht beim Hund oder so, die Leine ist da. Im Notfall kann ich heben, aber merken darf er es nicht. Die Leine muss so lang sein, dass er einen ungeheuren Spielraum hat und nicht merkt, dass ich eigentlich Dinge in der Hand habe. Das heißt, Leine Ordnungen geben, Orientierung ja, aber ja nicht zu viel und ja nicht zu eng. Wir müssen ihnen viel Spielraum geben und jetzt möchte ich einen Rat weitergeben an der Stelle. Wenn man alles regulieren will, dann überfordert man nicht bloß der junge Mensch, sondern sich. Sie können es nämlich nicht durchhalten. Sie dürfen nur Dinge anordnen, die sie auch selber einhalten und einlösen können. Wenn sie sagen, wenn du da nicht heimkommst, dann und dann nicht etwas macht, dann können sie es gleich bleiben lassen, weil ihr Wort dann entwertet wird. Ja, nicht etwas androhen, das ist mir als Lehrer ja 10-mal so gegangen, wenn ich die Schüler was ankündige und es nicht einlöse, dann kann ich es lieber bleiben lassen. Möglichst wenig anordnen, aber wo sie was anordnen, dann ganz konsequent durchhalten. Aber das darf nicht viel sein und nicht an Bagatelle. Warum denn? Weil sie wissen müssen, ihnen ist ihr Wort ernst und sie müssen wissen, an manchen Stellen sind meine Eltern konsequent und dann kriegen sie alle Achtung, obwohl sie genau da Sturm laufen. Es ist ja heute die Inflation der Worte da. Manche Eltern reden und reden. Was habe ich Gespräch gehabt mit Eltern? Und dann habe ich gesagt, ja, das müssen Sie mal Ihrem Kind erklären. Ja, das ist ja, das sage ich mir ja immer. Dann sage ich, ja, und dann, das hat ja keinen Wert, mir schwätzt und schwätzt. Verstehen Sie? Inflation der Worte, was ist ja Inflation? Es gibt zu viel, dann hat es keinen Wert mehr. Also, ich sage es einmal an zwei Beispielen. Ein Beispiel ist immer gefährlich, weil es in Ihrer Familie anders sein kann. Aber Sie verstehen, ein Beispiel darf man nicht kopieren, sondern kapieren. Ein Beispiel heißt, ich möchte deutlich machen, wie wir es gemacht haben. Wir haben es gemacht am Beispiel des Essens. Wir haben klar gesagt in unserer Familie, wir essen miteinander. Wir fangen miteinander an den Mahlzeiten an. Sobald die Kinder ein bisschen größer werden, kriegst du ja keine gemeinsame Mahlzeit mehr da. Die eine gangen schon, wenn die andere erst heimkommen von der Schule und so weiter. Also, wo sie kleiner waren, immer gemeinsame Mahlzeit und nachher hat man genau überlegt, wann geht es, am Samstag oder so. Kurzum, man hat es festgelegt, gemeinsame Mahlzeit. Und haben wir auch gesagt, warum, dass es schön ist, wir erzählen einander und so weiter auch. Haben wir gesagt, wenn wir gemeinsam singen und beten wollen am Anfang. So, jetzt kommt unser Sohn eines Tages, ich wollte noch vorausschicken, gemeinsame Mahlzeit hat immer geheißen, man muss sich drauf einstellen. Meine Frau hatte so ein kleines Glöckle und dann hat sie geläutet und es hat geheißen, in 5 Minuten. Das war für mich auch wichtig, wenn ich am Telefon war, dass man nicht abrupt abbrechen muss oder eine Aufgabe gehabt, in 5 Minuten. Und dann hat sie nochmal geläutet und dann hat es geheißen in 1 Minute. Das heißt, da muss man kommen. Und dann war man da und hat angefangen. Also, wir sitzen am Tisch und unser Herr Sohn ist nicht da. Aber wir fangen an. Dann kommt er nach 5 Minuten. Dann frage ich, Friedemann, grüß Gott, was möchtest du? Essen. Ach so, essen? Warum denn? Weil ich Hunger habe. Dann sage ich, ja, das kann sein, aber das Essen ist klar, aber wir haben schon angefangen. Ja, ich esse jetzt auch, dann sage ich nichts da. Wir haben ausgemacht, wir beginnen miteinander. Und dann essen wir miteinander, du willst was anderes, du willst für dich das machen, musst auch jetzt für dich machen. Auf Wiedersehen, da wo du vor 5 Minuten warst, da gehst du jetzt wieder hin, da hat es dir gefallen, da bleibst. Hat er auch schön geschockt? Ah ja, natürlich. Er hat gesagt, nein, es gibt nichts. Wirklich nicht. Jetzt denken Sie, der sei verhungert, der lebt fröhlich heute noch. Der lebt fröhlich. Ja. Das müssen Sie keine 10-mal machen. Das müssen Sie keine 10-mal machen. Aber Sie müssen es durchhalten. Sie. Und wenn er nachher kommt, dann kommt er mittags, Mama, ich habe Hunger. Und dann sagt meine Frau, das verstande ich, hast ja nichts gegessen, das glaube ich, heute Abend gibt es wieder Abendessen. Dann kam er mal wieder, ich habe Hunger, ich möchte was. Nichts da? Heute Abend beim Abendessen, vorher nicht. Jetzt muss man konsequent sein. Der Mittag kann Terror sein. Ganz locker durchhalten. Ganz locker. Freundlich, ganz freundlich sagen, ich verstehe dir, dass du Hunger hast. Hätte ich an deiner Stelle auch. Ja. Aber du wirst überleben und so. Wirklich, gar kein großes Hammer. Abends saß er da, fröhlich. Das haben wir bloß 2-mal machen müssen. Bei den anderen haben wir es nicht machen müssen, denn die haben mitgelernt. Verstehen Sie? Ja. 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 Verstehen Sie, was ich sagen will? Prinzip der langen Leine. Wenn wir das an jeder Ecke machen würden, es wäre unmöglich. Wir können es nicht durchhalten. Wir haben es an wenig Stellen gemacht, aber er hat gelernt, unser Wort gilt. Und es gibt Dinge, die machen wir so. Ein zweites Beispiel, Heimkommen. Jetzt können wir gleich loslegen, gell? Also, klar, in dem Alter. Baba, mein Freund hat Geburtstag. Aha, Friedemann, was heißt das? Ja, da bin ich eingeladen und so. Und wann kommst du noch heim? Ha, um 12. Da war er vielleicht 13. Dann sage ich, nicht. Was? 12? Nein, 11. Friedemann, 11. Nein, ich sage, 12? Okay, 1. Hat er guckt mich geschwind an. 1. Naja, 1. Natürlich, wenn man feiert, 1. Der kommt um 1 heim. Verstanden Sie? Lange Leine. Ihn lieber mehr Spielraum geben. Aber jetzt kann man mal nicht heim. Kann man nicht heim. War noch nicht da. Der Papa ist aufgeblieben. Es war 1:30, war immer noch nicht da. Und dann kam er gegen 2. So ganz verstohlen. Dann habe ich gesagt, guten Morgen, Friedemann. Und mir anguckt, jetzt hat er natürlich schon gedacht, gell, und das Knie eingezogen und so. Jetzt dachte er natürlich, jetzt geht's los. Gar nichts gesagt, sagt, schlaf gut heute Nacht. Nächster Morgen saß er da, ich habe keinen Ton gesagt. Der hat schon gedacht, was kommt jetzt, weil er es ja wusste. Nix. So nach 14 Tagen kommt er und sagt, Baba, wir machen da den Ausflug und da möchte ich mit einer Sage, nein. Sagt er, ja, warum? Da sage, Friedemann, eins haben wir ausgemacht. Du hältst dir an das Wort nicht, also kannst du nicht mehr fortgehen. So einfach ist es. Wenn man Vereinbarung hat, gilt sie. Wie ich treffe mit dir keine Vereinbarung mehr zum Fortgehen. Du bleibst da. Oh, es war. Der hat es begriffen. Und ich habe gesagt, Friedemann, das geht nicht. Wenn wir was ausmachen, dann gilt es. Das muss man auch keine 10-mal machen. Verstanden Sie? Man auch keine 10-mal machen. Weil er wusste, wir hatten ausgemacht in unserer Familie, es gibt ein paar Dinge, die machen wir fest. Wenn einer geht, sagt er, wo er hingeht. Der haut nicht bloß ab. Wenn ich fortgehe, wissen meine Kinder, wo ich bin. Und wenn meine Frau fortgeht und Kinder auch. Und wenn sie das nicht mehr sagen, dann ist Schluss. Dann geht man nicht mehr. Und man muss wissen, wenn man heimgeht.